Ja, auch von meiner Seite aus herzlich willkommen. Ich bin überwältigt, wie viele Interessenten für dieses Thema sich finden. Eigentlich müsste mir das schon klar gewesen sein, denn wenn man sich im Internet so ein bisschen aufhält, da wird man feststellen, von medizinischer Seite ziemlich mau, aber von sozialpädagogischer Seite doch schon relativ viel. Also Sie sind uns da sicherlich ein gutes Stück voraus und das auch überleitend. Also dieses Handbuch hätte ich nie alleine schreiben können und ich freute mich ganz besonders, dass mein Freund Reinhard Winter als Sozialpädagoge auch der Herausgeber war dieses Buches. Denn was wir versucht haben, war ja das Spektrum der jungen Gesundheit irgendwie in den Griff zu bekommen und möglichst die alle zu vereinen, die sich mit jungen Gesundheit beschäftigen. Und so ist die Medizin doch nur ein kleiner, wenn nicht auch ganz unbedeutender, sondern schon bedeutender Teil in diesem Handbuch. Und es war einfach eine tolle Zusammenarbeit. Und deswegen war auch von meiner Seite aus die Begeisterung gleich da, als diese Anfrage kam, weil ich das immer als sehr fruchtbar empfinde, mit anderen Fakultäten jetzt mit Ihnen als Sozialpädagogen und Sozialarbeiter zusammenzuarbeiten, denn da steckt unheimlich viel Know-how drin, was wir brauchen in der Medizin und was wir nicht haben so in der Medizin. Das werden wir sicherlich auch im Workshop sehen. Ich möchte jetzt hierbei eingehen, so ein bisschen auf, ja, reicht das so, wenn ich so spreche, ist das verständlich? Denn ich so mit dem Kugel in der Hand mache ich nicht so gerne. Also wenn das so geht, ist das wunderbar. Okay. Sie sagen es einfach. Ich möchte Sie am Anfang leider Gottes noch ein bisschen einführen in das, was wir so als medizinische Datenlage haben. Vorweg aus einem Satz Ergänzungstest mal so ein paar Sachen, die deutlich machen, was geht eigentlich in den Jungs vor. Dieser Satz Ergänzungstest, den wir immer machen bei der J1, das ist die Vorsorgeuntersuchung zwischen 12 und 14 Jahren, die füllen die so aus, wir sagen immer, das kommt nicht auf Rechtschreibung drauf an, sondern einfach so, wie es gerade ist. Und das hat sich als ein unheimlich gutes Instrument erwiesen, weil die mit einer wahnsinnigen Ehrlichkeit, das werden Sie gleich sehen, hier ihre Sätze schreiben bzw. vervollständigen. Und da sieht man so ganz unterschiedliche Sachen. Einmal natürlich die Geschlechtsorgane, gerade in der Pubertät, spielt eine ganz entscheidende Rolle. Diese Veränderungen, die sich da tun, sind ganz wichtig und werden genau beobachtet. Dann die Größe natürlich. Und die Größe spielt auch eine Rolle, wie wir nachher sehen werden, dass die Jungs später in die Pubertät kommen als die Mädchen und die Mädchen links und rechts vorbeischießen, der Junge zurückbleibt und dann immer wieder die Frage kommt, bin ich überhaupt noch normal? Also die wollen gar nichts mehr mit mir zu tun haben. Im Übrigen ein sehr interessanter Trick der Natur, also nicht von ungefähr, dass das so ist. Wer darüber mehr wissen will, kann mich gerne da befragen. Tatsache ist, dass die Jungs erstmal darunter leiden. Und dass die Mädchen logischerweise, wenn man so in einer Klasse guckt, nichts mehr mit den Jungs zu tun haben wollen, den Gleichaltrigen. Dann, ja, schwere Krankheit. Ja, die Jungs haben Angst vor Erkrankungen. Und dann auch was ganz Typisches, ganz im Geheimen, ich rauche ganz selten und ich trinke ab und zu auch etwas, ein Bier oder sowas. Und typischerweise ist es so, das wird dann kompensiert, zum Beispiel durch Sport und so weiter. Also auf der einen Seite so dieses Experimentierverhalten, ganz klar, das gehört dazu, das braucht man. Auf der anderen Seite dann die Kompensationsmechanismen, wie zum Beispiel Sport und auf den Körper achten. Da das versuchen wieder so einigermaßen auszubalancieren. Und natürlich das Geschlechtsleben. Wenn man sich das ansieht, ne, ich mache mir Gedanken darüber, dass mein Orgasmus, whatever that is, kommt. Ja, wie komme ich überhaupt dazu? Die Jungs haben einen ziemlichen Druck nach wie vor. Und da sieht man dann schon ein bisschen wieder das Genderwesen, diese Gender-Unterschiede. Nach wie vor ist es so, dass die Jungs, die Männer sich verantwortlich fühlen, dass es der Frau im Sexualleben erstmal primär gut geht. Also sie sind eigentlich diejenigen, die für sich den Anspruch haben, eine Frau im Sexualleben gut zu befriedigen. Wie macht man das? Wie kommt man daran? Gar nicht so einfach. Dann, dass ich mich endlich mal aussprechen kann. Das erlebt man immer wieder, dass die Jungs nach Möglichkeiten suchen, wie kann ich überhaupt über meine Probleme reden? Mit wem kann ich über meine Probleme reden? Natürlich möchten sie alle Geld verdienen, reich werden. Aber wie macht man das? Noch dazu bei einem Bildungssystem, wo ja viele doch eher gegenüber den Mädchen allemal hinten runterfallen. Wie komme ich da weiter? Und dann hier ganz erschütternd, mein Vater ist ein dreckiges Arschloch. Dann haben sie im Prinzip schon die gesamte Problematik. Ja, in dem Moment, wo sowas da steht, dann weiß ich schon von vornherein hier, Stunde Gespräch Minimum. Ja? Und das ist immer, das ist ein Notschrei, der da kommt. Und sowas erleben wir natürlich auch immer wieder. Die Väter, Väter als Vorbild, eine ganz wichtige Funktion. Und dann wusste ich schon, dass ich richtig nett bin, offensichtlich etwas, was scheinbar doch immer wieder mal in Frage gestellt wird. Und dass ich mal mehr oder weniger mich aussprechen kann, wie ich eben schon sagte. Oder hier zum Beispiel auch wieder die Größe spielt dabei eine Rolle. Dann natürlich, klar, ja, Sexualität. Wie komme ich eigentlich an ein passendes Mädchen? Wer passt zu mir? Und das fand ich ganz toll. Noch dazu ist es schön illustriert, zeigt auch die Not, in der die Jungs stecken. Gut, Europa in Zahlen aus dem Jahrbuch 2006 bis 2007, wunderbar, Lebenserwartung bei Geburt. Und das ist so eine Statistik, mit der wir uns erstmal völlig in Einklang befinden, oder? Hat da jemand an dieser Statistik was auszusetzen? Ist ja allseits bekannt, ne? Die Männer werden nicht so alt wie die Frauen, heißt das mit anderen Worten, oder? Die Lebenserwartung der Männer ist immer niedriger als die der Frauen. Das ist so ein naturgemäßes Fakt. Da hat noch niemand richtig drüber nachgedacht. Also ich bin damit nicht einverstanden. Und die Frauen, muss man zugegebenermaßen sagen, tun auch relativ viel, damit das sich ändert. Sie rauchen inzwischen wesentlich mehr als die Männer, ja, zum Beispiel. Aber das ist natürlich nicht die Lösung. Wenn Sie sich das angucken, das läuft immer wunderbar parallel nebeneinander her. Und das ist bei allen EU-Staaten, ist das im Prinzip so. Die westliche Welt, da wird der Mann nicht ganz so alt wie die Frau. Im Schnitt macht das ungefähr 5 Jahre aus. Ich bin damit nicht einverstanden. Und es gibt Untersuchungen im Mittelalter, die zeigen, die Mönche damals wurden eigentlich genauso alt wie die Nonnen. Also mit anderen Worten, was hat sich verändert? Was machen wir verkehrt? Irgendwas machen wir verkehrt. Und 5 Jahre Lebenserwartung, wenn man das einigermaßen gut hinkriegt, ist ja eigentlich nicht schlecht. Ja? Also möchte ich eigentlich schon ganz gerne haben. Aber was müssen wir ändern? Also dieser Abstand, ist das naturgegeben? Und ich sage klipp und klar, nein, eigentlich nicht. Weitere Zahlen kommen jetzt aus der Statistik. Sie kennen das meistens, KICS-Studie. Man kann ja lange darüber diskutieren, über die KICS-Studie. Das ist ja das erste Jugendgesundheitssurvey, was wir in Deutschland haben. Die Daten sind vielfach erfragte Daten, sind teilweise Untersuchungsdaten. Das Verdienst ist sicherlich, dass man hier zum ersten Mal sich überhaupt mit dieser Thematik wissenschaftlich auseinandergesetzt hat. Wie Sie sehen werden, gibt es da natürlich einige fragwürdige Dinge. Nur wenn man das anguckt, dann sieht man, ja wohl, es ist in der Tat so, die Jungs sind eigentlich empfindlicher, haben häufiger Erkrankungen, ja, und letztlich schlägt sich das auch in der Sterbestatistik schon frühzeitig nieder, die Jungs sterben häufiger als die Mädchen. So, ja, okay. Guckt man sich jetzt weiter an, woran könnte das liegen? Straßenverkehrsunfälle, verunglückte Kinder im Alter unter 15 Jahren, da sehen Sie die Jungs vorneweg. Wenn man das jetzt nicht weiter befragt, dann sagt man, ja, okay, also Jungs sind halt im Straßenverkehr gefährdeter. Aber damit arbeiten heißt, warum ist das so? Und dann kommen wir sehr schnell auf das Experimentierverhalten, dann kommen wir sehr schnell auf das Problem von Männlichkeit und dann sind wir voll in dieser ganzen Gender-Diskussion drin. Auch daran können wir was ändern. Und wenn wir die Frage ein bisschen anders stellen, nämlich hier kranke und unfallverletzte Kinder bzw. Jugendliche, einfach mal Statistisches Bundesamt befragt, dann sehen Sie, das nimmt sich Jungs und Mädchen eigentlich gar nicht mehr so viel. Also insgesamt in dem ganzen Paket ist es so, dass beide Geschlechter ihr Päckle zu tragen haben. Jetzt guckt man sich an, ja, was machen denn die Jungs? Wo gehen die denn jetzt hin? Dann sieht man, aha, sehr schön, 11 bis 13 Jahre, da ist es so, Mädchen und Jungs kommen gleichermaßen zum Kinder- und Jugendarzt. Das hängt mit den Eltern zusammen. Da haben die Eltern noch das Sagen. Da sind die Eltern noch diejenigen, die sagen, hier, da musst du jetzt hin. Da gucken die noch drauf, auch unterschiedlich im Übrigen. Das sieht man wieder bei Unfällen. Unfälle bei Jungs haben für die Eltern häufig weniger Bedeutung, so nach dem Motto, na, ist ja nicht so schlimm und eine Narbe für einen Jungen ist auch nicht so problematisch. Bei Mädchen ist das schon was ganz anderes. Deswegen kommen Mädchen häufiger zum Kinder- und Jugendarzt. unfallverletzte Mädchen als Jungs. Das widerspricht scheinbar der Statistik, kommt aber durch nichts anderes zustande, als dass die Eltern einfach bei Mädchen sensibler sind als bei Jungs. Auch da bahnt sich schon ein unterschiedliches Gesundheitsverhalten an. Und wenn man sich dann anguckt, hier in diesem Bereich, sehen wir plötzlich, dass die Mädchen weniger zum Kinder- und Jugendarzt gehen. Und wenn man dann diese Statistik weiter durchgeht, wir müssen das gar nicht gucken, so Orthopädie und so weiter, dann gucken wir einfach hier unten hin. Natürlich, ab dem Zeitpunkt Menstruation, erste Pille, haben die Mädchen einen neuen Ansprechpartner plötzlich. Das sehen wir, das wechselt so ungefähr zwischen 14, 15, 16 Jahren, dann gehen die Mädchen zum ersten Mal zum Gynäkologen und dann eben mit all diesen Fragen haben sie einen neuen Ansprechpartner oder eine neue Ansprechpartnerin. Und die Jungs, wo bleiben die? Zum Andrologen, zum Urologen, der Urologe, der sich erst mit der Prostata eigentlich für die Männer interessiert. Ein bisschen früh. Ja, das ist das große Problem von den Jungs. Wo können die denn eigentlich ihre Probleme loswerden? Dann sehen wir einmal die Altersstatistik, akute Erkrankungen. Das hier, das habe ich extra umrandet, die Blasenentzündungen sind bei Mädchen häufiger. Und wenn man dann sagt, na okay, dir ist ja auch ganz klar, das liegt an dem Genitale, ja, im gewissen Sinne schon, aber das hat viel mehr damit zu tun, dass die Mädchen da Aufnahme des Geschlechtsverkehrs haben. Und dann gibt es die sogenannte Honeymoon-Zystitis. Und das ist der Begriff im Prinzip dafür, dass Mädchen, die vorher nie was in ihrem Harnwegssystem hatten, keine Pathologie, gar nichts, plötzlich gehäuft Harnwegsinfekte bekommen. Wenn man die einmal darüber aufklärt, dass sie nach dem Geschlechtsverkehr eben irgendwann mal einen gewissen Zeitrahmen pinkeln müssen, damit die Bakterien wieder rausgespült werden, die beim Geschlechtsverkehr eingerieben wurden, im wahrsten Sinne des Wortes, dann ist die Sache erledigt. Dann können wir ganz simpel hier diese Zahl deutlich senken. Und dann sehen Sie, da sind natürlich, klar, die Jungs in manchen Bereichen, aber weiß Gott nicht, in allen Bereichen vorne, hier typischerweise für diese Statistiken, Sie haben dann Altersstatistiken, nicht geschlechterdifferenziert, dann haben Sie wieder geschlechterdifferenzierte Statistiken, dann haben Sie aber nie oder so gut wie nie Statistiken, die das Ganze unter dem Gender-Gesichtspunkt betrachten. Also wir stehen, was diese Sachen angeht, sehr am Anfang, da wird Gunther nachher noch was dazu sagen. Chronische Erkrankungen, ganz unterschiedlich. Also es ist beileibe nicht so, dass die Jungs mehr betroffen sind als die Mädchen. Und es ist eben wirklich eine Frage, inwieweit bestimmte chronische Erkrankungen eher dem weiblichen oder eher dem männlichen Teil zugesprochen werden müssen. Man muss das sicherlich noch viel weiter differenzieren. Hier sehen wir zum Beispiel allergisches Kontaktekzem bei Mädchen, relativ hoch, Heuschnupfen, Heuschnupfen, Asthma bei Jungs höher und Neurodermitis ungefähr die Geschlechter gleich. Aber was ist eigentlich die Definition von allergischem Kontaktekzem? Ja, wie unterscheide ich das von Neurodermitis? Für Sie als medizinische Laien sicher überhaupt gar nicht unterscheidbar, für die Eltern auch nicht unterscheidbar, aber sicherlich auch schwierig für manchen Arzt unterscheidbar. Da brauchen Sie eine sehr ausführliche Anamnese. Also da muss man sehr vorsichtig sein. Und wenn Sie solche Kicks-Daten haben, wo die Eltern befragt wurden, dann kommen da schon unheimlich viele Fehler rein. Also man muss sehr diese Sachen mit Vorsicht genießen und auf keinen Fall hingehen und sagen, aha, die Mädchen sind empfänglicher für Neurodermitis und die Jungs, die Mädchen sind empfänglich für allergisches Kontaktekzem und die Jungs, die haben dafür mehr Asthma oder sowas. Also nach wie vor ein Problem. Hier sehen wir das auch nochmal, wenn wir das jetzt da differenzieren. Die Datenlage ändert sich offensichtlich auch. Ja? Hier haben wir plötzlich altersmäßig Heuschnupfen 18,4% in dem haben und dann nimmt das scheinbar wieder ab. Warum? Warum ist das so? Kommen die häufiger zur Diagnose? Was ist die Ursache davon? Hat sich das da erst entwickelt? Wir wissen heute, dass das natürlich zu einem wesentlich früheren Zeitpunkt schon in Gang kommt. Also das sind alles noch viele ungelöste Fragen, die letztendlich auch zeigen, dass wir in diesen ganzen Statistiken wirklich sehr, sehr kritisch sein müssen, wenn wir das als Daten noch dazu womöglich als valide Daten nehmen wollen, um damit zu arbeiten. In vielen Fällen gar nicht so möglich. Prävalenz von Essstörungen, nun ja, wir wissen, dass Essstörungen bei Mädchen häufiger vorkommen als bei Jungs, aber ist das tatsächlich bei Jungs gut erfasst? Gestern war ich gerade auf einem Kongress in Saarbrücken, da wurde über Essstörungen geredet, auch über Essstörungen bei Jungs. Das ist aber noch ein ziemlicher Graubereich. Denn die müssen natürlich auch erstmal kommen. Wo gehen die denn überhaupt hin? Wie kann ich die denn diagnostizieren? Für einen Jungen ist das wesentlich problematischer, sich mit Essstörungen auseinanderzusetzen, als für Mädchen. Ja? Denn wenn man sich das weiter anguckt, Übergewicht und Adipositas, dann sehen wir erstmal primär das Körperbild bei Jungs ist auch ganz anders. Die Jungs sind im Schnitt, wenn man so die Statistik anguckt, übergewichtiger als die Mädchen. Machen sich aber viel weniger offensichtlich daraus. Ist das die Ursache, weswegen es vielleicht weniger Essstörungen gibt? Wandelt sich das Bild nicht, wenn wir weiter mit unserer Werbung so machen, dass die Jungs auch ein anderes Körperbild vorgespielt bekommen? Ähnlich wie die Models bei den Mädchen. Also das ist keine statische Größe, sondern das ändert sich. Das ändert sich, wie eben ein Bild von Männlichkeit, Weiblichkeit in unserer Gesellschaft vorhanden ist. Das ist nichts Statisches, so und nicht anders. So kann man nicht sagen. Genauso die psychischen Auffälligkeiten. Natürlich haben die Jungs ein extrovertierteres Verhalten, ein expressiveres Verhalten als die Mädchen. Sie haben andere Formen von psychischen Störungen als die Mädchen. Aber ist jeder, das klang vorhin schon an, sehr lebhafte Junge gleich ADHS gefährdet? Wir werden das heute Nachmittag im Workshop noch besprechen. Bewegung und Männlichkeit hängt eng miteinander zusammen und ist auch naturgewollt. Also, dass sich Jungs mehr bewegen als Mädchen, ist eigentlich klar. Und nur so viel dazu gesagt, Jungs brauchen mehr Bewegung zum Denken als Mädchen. Sie müssen sich mehr bewegen. Das hängt mit der Lateralisierung des Gehirns zusammen. Das kann man alles sehr gut darstellen. Aber wer kümmert sich in unserem Bildungssystem darum? Und wie viele tauchen davon hier auf, wo wir sagen müssen, halt, stopp, ja, ist das tatsächlich pathologisch? Auch das klang ja vorhin schon an. Hier sehen wir Lebenszufriedenheit bei all dem, was man jetzt so über Jungs sagen kann und letztendlich vielleicht auch so statistisch sieht, die Jungs werden häufiger krank, sie sterben häufiger als die Mädchen statistisch gesehen und die Männer werden auch nicht so alt wie die Frauen und trotzdem geht es den Jungs besser als den Mädchen. Auch das ist sicherlich zu hinterfragen. Hängt das vielleicht damit zusammen, dass sich Männlichkeit, Krankheit und mir geht's nicht gut noch viel weniger verträgt als Weiblichkeit, Krankheit und mir geht's nicht gut? Alkoholkonsum. Da sehen wir sehr schön immer dieser Parallelverlauf. Es ist einfach wirklich witzig. Die Mädchen nach wie vor konsumieren offensichtlich weniger Alkohol als die Jungs. Halt, stopp. Wenn man sich das anguckt, dann ist es so, die Mädchen konsumieren auch ganz gehörig viel Alkohol. Aber sie sind eher für die Softdrinks. Die Jungs, Männlichkeit, eher für die harten Sachen. Genau dasselbe erleben wir auch bei Rauchen. Und beim Rauchen ist ja dieses Phänomen, dass inzwischen die Kurven sich hier kreuzen. Die Frauen rauchen jetzt inzwischen fast mehr als die Männer, die Mädchen mehr als die Jungs. Aber wenn man sich dann genau anguckt, wie sieht denn das aus? Naja, das Rauchen allein kann man als Attribut der Männlichkeit nicht mehr nehmen. Wenn, dann muss man die harten Sachen rauchen. Ne? Und das machen die Jungs. Also die Jungs, die rauchen dann immer die härteren Sachen als die Mädchen. Und da kommen wir dann natürlich wieder in Bereiche rein, wo wir sehr deutlich darüber nachdenken müssen, wie ist es eigentlich mit unserer Präventionsstrategie? Sollen wir uns darüber freuen oder sollen wir nicht vielmehr sagen, ganz klar, wir müssen ein bisschen umschwenken auch. Wir müssen eben mehr den Gender-Gesichtspunkt damit hineinnehmen. Und natürlich ist es so, zu einem späteren Zeitpunkt, das sehen wir hier, die illegalen Drogen, da sind die Männer, die Jungs, den Mädchen voraus. Auch das hat wieder sehr viel mit Männlichkeit zu tun. Hat aber auch damit zu tun, dass ganz andere Probleme noch mit hineinkommen. Wo sind die Ressourcen von Jungs? Was sind die Resilienzfaktoren? Das spielt dabei auch eine ganz entscheidende Rolle. Also Resilienzfaktoren bringen, gucken auf Resilienzfaktoren, Ressourcenstärkung, um eben dieses Problem da anzugehen. Das ist nicht per se ein männliches Problem, sondern es ist ein männliches Problem in einem ganz bestimmten Umfeld unter ganz bestimmten Voraussetzungen. So zeigen Jungs nicht per se ein gesteigertes Risiko und schlechteres Gesundheitsverhalten. Vielmehr bietet die genetische Disposition eine vulnerablere Grundlage, dieses bei entsprechenden Lebensumständen zu entwickeln. Und da auch wieder gepusht von unserem Bild von Männlichkeit und Weiblichkeit in der Gesellschaft. 5 Fragen habe ich am Ende und überleitend zu Gunther. Wie ist eigentlich die Einstellung der Jungs zu Gesundheit? Was blockiert die Aufnahme gesundheitsfördernden Verhaltens? Was ist für die jungen Sozialarbeit relevant davon? Wie könnte ein positives Gesundheitsverhalten gefördert werden? Und wer könnte dies tun? Und damit möchte ich überleiten zu Gunther. Und vielleicht kommen wir nachher auch anhand dieser Fragen zu einer Diskussion. Danke.